Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Der Berliner Nachtragshaushalt für dieses und nächstes Jahr ist endgültig beschlossen. Die 3 Milliarden Euro zusätzlich sollen vor allem dafür ausgegeben werden, die gestiegenen Energiekosten abzufedern. Das Änderungsgesetz wurde nur mit den Stimmen der Regierungskoalition verabschiedet. Im Plenum wurde aber heftig diskutiert. Landespolitikreporterin Sabine Müller hat zugehört.
SPD-Fraktionschef Raed Saleh, der die Debatte eröffnet, gibt die Tonlage für die nächsten gut 2 Stunden vor. Oft leidenschaftlich und teilweise laut verteilt er Lob und Kritik. Lob natürlich für den Nachtragshaushalt.
3 Milliarden Euro gut angelegtes Geld in unserer Stadt. Ganz bewusst nehmen wir jetzt in der Krise echtes Geld in die Hand, um den Menschen ganz konkret zu helfen.
Scharfe Kritik von Saleh an der Opposition. Die CDU schimpfe nur, die FDP eine Ich-weiß-nicht-weiter-Truppe, die AfD braune Hetzer. Da weht schon ziemlich viel Wahlkampf durchs Plenum, auch wenn das Berliner Verfassungsgericht erst am Mittwoch entscheidet, ob es eine Wiederholungswahl gibt. FDP-Fraktionschef Sebastian Schaja riecht den Wahlkampf förmlich im Gesetz.
Im Schatten eines drohenden Wahlkampfes konnten Sie der Versuchung einfach nicht widerstehen, in diesem Haushalt ein Vielfaches an Geschenkschleifen zu binden.
Und bei diesen Wahlgeschenken sieht Chaya auch noch Ideenklau. Die FDP habe doch die Idee fürs 9-Euro-Sozialticket gehabt. CDU-Fraktionschef Kai Wegner stimmt ein. Auf den letzten Drücker sei noch die CDU-Forderung, auch Menschen, die mit Öl, Kohle und Pellets heizen, finanziell zu unterstützen, in den Nachtragshaushalt aufgenommen worden.
Hätten Sie das auch gemacht, wenn keine Wahl ins Haus stünden würde? Ich fürchte, nein.
Punkt für Punkt gehen die Redner den Nachtragshaushalt durch. Die Energiehilfen für Privatleute und für Berliner Landesunternehmen, die Hilfen für die Wirtschaft, das Geld für die Schulbauoffensive und so weiter. Die Opposition beklagt, was fehlt. AfD-Fraktionschefin Christine Brinker fordert, der Staat solle einen Teil seiner Steuermehreinnahmen direkt an die Menschen verteilen.
Die Berliner sollen selbst entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben. Das ist die gerechteste Lösung von allen.
Warum kommt dieses Entlastungspaket so spät und wird so schnell durchgepeitscht, fragt die Opposition. Carsten Schatz, der Fraktionschef der Linken, zeigt mit dem Finger auf die Ampelkoalition im Bund und sagt, kein anderes Bundesland handle so schnell wie Berlin.
Und all das, obwohl wir fast bis vor 2 Wochen warten mussten, bis die ersten halbwegs greifbaren Konzepte und Umsetzungsvorschläge der Ampel kamen, auf die aufzusetzen, sich diese Koalition bereits Ende August verabredet hatte.
Auch die grüne Fraktionsvorsitzende Silke Gebel verteidigt den Nachtragshaushalt. Er enthalte sowohl akute Hilfe als auch kluge, vorsorgende Politik. Am Ende ist es an der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, die Debatte als letzte Rednerin zusammenzuschnüren und verspricht,
dass wir alles dafür tun, damit wir in schwierigen Zeiten Berlin gut durch die Krise bringen. Berlin packt das.
Sagt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Der Beitrag war von Sabine Müller. Das 49-Euro-Deutschland-Ticket kommt also irgendwann in Berlin und Brandenburg, wahrscheinlich erst im Frühjahr 2023. Und wie lange es dann wirklich 49 Euro kosten wird, ist auch noch nicht endgültig geklärt. Verschiedene Brandenburger Verkehrsunternehmen haben jetzt in einem Brandbrief Alarm geschlagen, dass ihnen das günstige Ticket ein Loch ins Budget reißen könnte. Der Anfang vom Ende? Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich in Brandenburg umgehört.
Dass das 49-Euro-Ticket schon zum 1. Januar kommt in Brandenburg, davon geht auch Martin Griesner nicht mehr aus. Im Moment sei der 1. März im Gespräch, sagt der Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens Regiobus im Kreis Potsdam-Mittelmark. Doch auch dieser Termin sei ambitioniert, vor allem, weil nicht klar sei, wie die Verkehrsbetriebe die fehlenden Einnahmen ausgleichen sollen.
Wir werden sehr viel Kompensation brauchen. Es wird Mindereinnahmen in Größenordnung geben. Ich wage im Moment noch nicht abzuschätzen, wie diese Mindereinnahmen aussehen werden, habe aber die Befürchtung, dass die 3 Milliarden, die durch Bund und Länder ja zur Verfügung gestellt werden, nicht ausreichen werden, die Verluste auszugleichen.
Dazu kämen die steigenden Preise für Diesel und Strom. Allein in diesem Jahr habe sein Unternehmen schon 2,5 Millionen Euro zusätzlich ausgeben müssen und auch für die Preissteigerungen werde das bisher beschlossene Geld von Bund und Ländern nicht reichen, so Griesner.
Der Landkreis finanziert uns. Ich muss mich an meinen Gesellschafter, den Landkreis Potsdam-Mittelmark, wenden. Wenn das Geld nicht reicht, muss ich da entsprechend darauf aufmerksam machen. Dann wird der Landkreis sich über unser Angebot unterhalten. Dann drohen auch Abbestellungen.
Abbestellungen heißt Buslinien, die eingestellt oder Haltepunkte, die nicht mehr angefahren werden. Das gelte es auf jeden Fall zu verhindern, meint auch Werner Faber vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
Wenn wir das 49-Euro-Ticket haben wollen, müssen die Verkehrsunternehmen die entsprechenden Ausgleiche bekommen. Der Ausgleich ist nun zu gering verhandelt zwischen Bund und Ländern. Also brauchen wir das Land, das einspringt als Garantie und sagt, wir gleichen in jedem Fall das Risiko, was die Verkehrsunternehmen haben, aus.
Statt der benötigten 4,1 Milliarden extra für das 49-Euro-Ticket hätten sich Bund und Länder nur auf 3 Milliarden Euro einigen können. Doch mit dieser Finanzierungslücke könne das Ticket nicht an den Staat gehen, findet Faber.
Wenn das Geld nicht fließt, kommt es darauf an, ob die kommunalen Aufgabenträger alles oder Teile dieser Kosten ausgleichen können. Das wird regional sehr unterschiedlich aussehen. Und man muss davon ausgehen, dass es hier und da auch zu Leistungseinschränkungen in Zukunft kommen wird.
Brandenburgs CDU-Verkehrsminister Guido Beermann sieht nicht zuallererst das Land in der Pflicht. Stattdessen müsse der Bund in den nächsten Jahren die sogenannten Regionalisierungsmittel erhöhen.
Ab 2022 eine Milliarde Euro. Das kann nur ein erster Schritt sein. Denn angesichts der Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen, ist es nach wie vor notwendig, dass wir den ÖPNV erhalten. Die Energiepreise quälen uns natürlich und diese Fragen müssen geklärt und gelöst werden.
Auf eine 29-Euro-Variante wie in Berlin will sich der Brandenburger Verkehrsminister erst recht nicht einlassen. Dafür fehle dem Land ebenfalls das Geld.
Informationen von Amelie Ernst waren das. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und uns drohen dörfliche Strukturen wegzubrechen. Mit diesen deutlichen Sätzen sind mehrere Lebensmittelhersteller aus Brandenburg an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben eine Kampagne gestartet, um tausende Jobs auf dem Land zu erhalten, wie sie sagen. RBB-Reporter Thorsten Södow hat Informationen dazu.
Regionale Lebensmittel einkaufen, jetzt erst recht. Mit diesem überaus deutlichen Appell bitten 11 brandenburgische Landwirtschaftsbetriebe, die Eier, Saft, Wurst, Milch und Gemüse herstellen, die Brandenburger und Berliner vorrangig regionales Essen zu kaufen. Sonderangebote in Verbrauchermärkten würden den eigenen Absatz in letzter Zeit um etwa ein Fünftel drücken, berichtet Hanka Mittelstädt, Chefin der Ucker AG GmbH.
Wir durchleben als Hersteller regionaler Lebensmittel also ein ganz besonderes Dilemma. Auf der einen Seite steigen unsere Kosten und auf der anderen Seite müssen wir mit sinkenden Mengenabsätzen und mit sinkenden Umsätzen umgehen. Und das führt auch dazu, dass uns das Wasser bis zum Halse steht.
Natürlich wüssten die 11 Unternehmen, dass aufgrund der Inflation und nicht gerade eben hoher Löhne viele Brandenburger und Berliner nach preiswerten Angeboten schauten. Aber gleichzeitig hätten die Käufer in Brandenburg und Berlin die Chance und auch die Verantwortung, Produzenten aus der Nachbarschaft zu unterstützen, sagt Sebastian Kühn, Geschäftsführer der Eberswalder Gruppe, die etwa 500 Beschäftigte bezahlt und unter anderem regionale Wurst anbietet.
Wir müssen erreichen, dass der Handel an uns regionalen Produzenten nicht vorbeikommt, weil der Endverbraucher die Ware nachfragt. Das ist unser Ansatz.
Innerhalb kurzer Zeit verzehnfachte Energiepreise und um 400% verteuerte Bäckereizutaten seien harter Alltag geworden, schildert der Belitzer Bäckermeister Tobias Exner.
Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Verbraucher aktiv sich dafür entscheiden, regionale Produkte zu kaufen. Wenn die einmal verschwunden sind und das droht jetzt, dann kommen die auch nicht wieder.
Am Donnerstagmorgen wollen die Lebensmittelexperten aus Brodowin, Golzen, Kleiste und weiteren Orten vor dem Landtag in Potsdam für regionale Produkte werben und von der Landespolitik Unterstützung erreichen.
Soweit aus Potsdam, Thorsten Södow. Wer sich in Berlin unabhängig fortbewegen will, kann das ganz einfach tun. Mit den über 60.000 E-Scootern, E-Rollern und Leihrädern in der Stadt. Problem nur, im Parkmodus verstopfen diese Gefährte in ihrer Masse ganz schön die Gehwege und sorgen für Probleme. Das belegt jetzt auch eine Studie von Fußgänger- und Blinden-Lobbygruppen. RBB24-Inforadio-Reporter Stefan Oschwart mit Einzelheiten.
Stehen, ragen, liegen. Nur etwa ein Drittel der Nutzer von E-Scooter und Co. in Berlin schafft es, die Fahrzeuge nach Gebrauch korrekt wieder abzustellen, so Roland Stimpel von der Fußgängervertretung Fuß e.V.
Ja, als zwei Drittel stehen in irgendeiner Weise störend. Sie stehen entweder auf dem Gehweg, sodass sie ihn einengen oder dass da Stolpergefahr ist. Sie stehen an Bushaltestellen, sie stehen an Fußgängerüberwegen auf Mittelinseln.
Eine Woche lang haben die Fußgängeraktivisten im Oktober in drei Gebieten Berlins untersucht, wo und wie die Fahrzeuge geparkt sind und das per App dokumentiert. In der touristischen Mitte, unter den Linden rund um das Brandenburger Tor, in Berlin-Schöneberg, links und rechts von Haupt- und Potsdamer Straße und außerhalb des S-Bahn-Rings in Alt-Tempelhof. Was die Stolperfallen für Blinde bedeuten, erläutert Manuela Mischka, stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin.
Man kann den Roller quasi erst durch Verletzung, durch Drüberstolpern erkennen. Und wir haben dadurch schwere Verletzungen, Oberschenkelhalsbrüche, ausgekugelte Arm und weitere schwere Verletzungen. Das führt einfach dazu, dass man schlichtweg Angst hat, auf die Straße zu gehen.
Der Fußgängerverein Fuß e.V. kritisiert den Berliner Senat, der mehr als 60.000 E-Scooter, E-Roller und Leihfahrräder in Berlin erlaube. In Berlin gäbe es viel zu wenig Stellflächen, die Stellgebühren seien zu niedrig und die Sanktionen zu lasch, so Roland Stimpel. Er fordert, sich an anderen Städten ein gutes Beispiel zu nehmen.
In Paris hat man dann allen verordnet, geht weg, die Fahrzeuge verschwanden. Dann hat man sehr einfache, feste Flächen geschaffen. Dann hat man die Fahrzeuge von nur 3 Anbietern mit Konzessionen neu zugelassen, und zwar 15.000. Dann muss man eine angemessene Gebühr nehmen und dann muss man Verstöße hoch sanktionieren.
Die im September erlassenen Senatsregeln würden von Nutzern und Anbietern ignoriert, so Fuß e.V. Das Sündenregister reicht von Wildparken, betrunken zu mehreren auf dem Scooterfahren bis hin zu wilden Fahrten auf dem Gehsteig. Der Blindenverband hat gegen den Senat eine Verbandsklage eingereicht.
Der E-Roller- und Fahrradanbieter Thiel verweist übrigens auf das Beweisfoto von der Parkposition. Das muss jeder Nutzer nach Mietende hochladen. Damit könne man Nutzern auch Bußgelder in Rechnung stellen, so Thiel. Stefan Oschwart hat zu dem Thema recherchiert. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung können Sie auch abonnieren, zum Beispiel in unserer neuen App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.